Your Honor, we the jury find the defendant Sweet Tango Apples guilty on all counts of being the crispiest, sweetest, zestiest, most delicious tasting apple you can buy.
Order! Order in this courtroom! Bailiff, come back here. Where are you going?
I'm going with them. I want some Sweet Tango Apples too.
You love a great mystery, but not in the produce aisle. Be sure to reach for Sweet Tango, the most delicious tasting apple money can buy. Investigate where you can get yours at sweettango.com.
Genussfreunde, aufgepasst! Beim Hamburger Abendblatt gibt es ein neues Kulinarik-Highlight. Das Finest Five Tasting in ausgewählten Bars der Stadt. Genießen Sie für nur 59 Euro 5 köstliche Cocktails und dazu jeweils passende Snack-Kreationen. Jetzt schnell einen Gutschein auf abendblatt.de/finestfive sichern und einen Platz in einer der teilnehmenden Bars reservieren. Finest Five, das neue Kulinarik-Highlight vom Hamburger Abendblatt.
Next Book Please, der Literaturpodcast von Hamburger Abendblatt und Literaturhaus Hamburg.
Heute ein Podcast der ganz besonderen Art. Man glaubt es nicht, die 100. Folge. Mein Name ist Rainer Moritz vom Literaturhaus Hamburg. Und 99 Mal saß ich schon mit Thomas André vom Hamburger Abendblatt hier zusammen. Heute, wie gesagt, Jubiläums-Podcast. Da passiert nicht viel anderes als in den 99 Folgen davor. Wir haben 3 Bücher. Wir sprechen über Sally Rooney, Intermezzo bei Klaassen erschienen, Übersetzung Zoe Beck. Wir sprechen über Nash Sino, Trauriger Tiger bei DTV erschienen. Michaela Messner hat es übersetzt und eine alte Fahrensfrau des deutschen Literaturbetriebs, Katja Lange-Müller, Unser Ole bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. André, Sie dürfen heute mal entscheiden, mit was wir beginnen.
Zunächst bin ich dankbar, dass Sie die Aussprache des Namens der Französin Neige Sino mir quasi...
Ich versuche ihm zu helfen, wo ich kann.
Das ist seit 100 Folgen jetzt schon. Ich glaube, wir fangen mal mit Sally Rooney an. Das ist diejenige der 3 Autorinnen, die gerade auf der Bestsellerliste steht, was uns nicht verwundert. Das ist eine, ja, man kann sie mit Fug und Recht Zeitgeist-Autorin nennen. Eine junge Autorin aus Dublin, knapp über 30, die besonders jüngere Leserinnen und Leser anspricht. Ja, um was geht's in diesem Roman Intermezzo? Es geht um 2 Brüder, Peter knapp über 30 und Ivan knapp über 20. Kubek, 2 Engländer. Ich glaube, in London ist das. Nee, Quatsch, Dublin ist es. Was rede ich denn schon wieder?
Es ist immer Irland.
Was für ein Blödsinn. Es ist immer Irland. Und die beiden haben gerade ihren Vater verloren, einen Einwanderer, vermutlich aus der Slowakei. Das spielt aber keine größere Rolle. Gehen damit unterschiedlich um. Sie haben beide Liebesgeschichten am Laufen, die speziell sind. Da gehen wir gleich noch drauf ein. Herr Moritz, was hat Sie an diesem Roman als erstes angesprochen?
Herr André, lassen Sie mich zuerst einen kleinen Exkurs machen. Ich möchte etwas bemängeln, was ich in 99 Folgen noch nie bemängelt habe. Und zwar, das hat mit Literatur im engeren Sinne nichts zu tun. Der Klaassen-Ullstein-Verlag gehört zur Bonnier-Gruppe, zu der gehört auch der Piper-Verlag. Und offensichtlich hat man nach Corona, als die Papierpreise stiegen bei Bonnier, riesige Ballen oder wie immer man das auch nennt, von sehr schlichtem Papier gekauft. Das heißt, wenn Sie diese Bücher von Piper, von Klaassen, von Ullstein im Moment in die Hand nehmen, dann haben Sie das Gefühl, Sie halten ein altes DDR-Buch in der Hand. Das mickrigste Papier, was man nehmen kann. Das tut mir leid für Sally Rooney. Ich möchte hier keinen Punktabzug nachher deswegen geben, aber ich flehe die Bonnier-Gruppe an, endlich wieder anständiges Papier für die Bücher zu verwenden. Klammer zu. Ja. Sie haben ja das Wichtigste schon gesagt, das ist ein typischer Sally Rooney-Roman. Das kann man bemängeln. Ja, muss das immer in Dublin spielen, muss das immer sich um Figuren ranken, die zwischen 20 und Mitte 30 ungefähr sind, wie hier auch. Die Autorin hat ja die 30 mittlerweile auch überschritten. Normal People, das war der programmatische Titel eines ihrer früheren Bücher. Und jetzt haben wir in gewisser Weise wieder mit Normal People zu tun. Die typische Erzählweise von Sally Rooney. Das heißt, es wird viel dialogisiert, es wird viel gesprochen, es werden Kleinigkeiten beschrieben. Es passiert, natürlich passiert etwas. Aber diese beiden Brüder, Sie haben es gesagt, stehen im Mittelpunkt. Das sind sehr unterschiedliche Charaktere. Wir haben im ersten Teil eine Szene, wo sie beide zu Tisch gehen, wo sie beide auch ihre unterschiedlichen Lebenshaltungen deutlich zum Tragen kommen. Hier der erfolgreiche Anwalt, da der Nerd ein bisschen, der, Sie haben es gesagt, als Schachgenie galt, aber jetzt sozusagen das furchtbare Schicksal hat, dass er genau merkt, Er wird es nicht ganz nach oben bringen. Er spielt immer noch sehr, sehr gut Schach. Wir erleben ihn am Anfang bei einem simultanen Schachturnier in der Provinz, wo er gegen 12 Gegner gleichzeitig spielt und alle 12 schlägt. Aber er wird nicht Großmeister werden. Er wird nicht Weltmeister im Schach werden. Und er muss sich durchschlagen, finanziell, anders als sein Bruder. Und wir erleben diese Figuren, es kommen dann, wir werden gleich darüber sprechen, Frauen hinzu. Das ist natürlich auch bei Sally Rooney immer ein Dauerthema. Beziehungen, was geht nicht, was bricht auseinander. Und es geht immer um die Frage, wer hat Schuld? Was wollen die Figuren vom Leben? Sie stehen irgendwo mittendrin, sie schwimmen. Das waren, glaube ich, in allen Romanen bisher so von Sally Rooney. Und die Frage, was verlangen die Menschen voneinander? Was verlangen die Brüder voneinander? Warum knirscht das so zwischen den beiden?
Ich halte Sally Rooney für eine auf eine Art faszinierende Autorin. Aber dieses Faszinosum Rooney hat sich für mich vor allen Dingen immer darin gezeigt, dass ich nie so recht wusste, finde ich die jetzt ganz toll oder finde ich sie sogar teilweise ganz schrecklich? Ich habe sie immer gerne gelesen, diese Vorgängerromane. Da ging es eben auch um Liebeshandlungen, da ging es um, wie finde ich meinen Platz im Leben, da ging es auch um Politik ganz stark.
Und Partygespräche, es wurde über alles gesprochen. Es gibt Bücher, wo quasi jedes Thema vor, immer an der Oberfläche kratzend oft, aber natürlich gab auch die politischen Verhältnisse.
Man fühlt sich ein bisschen jünger dabei und man denkt, man lernt vielleicht etwas über die jüngeren Generationen, was auch so ist und was auch vollkommen in Ordnung ist. Aber sie ist natürlich keine sonderlich stilistisch avancierte Autorin. Das ist zum Beispiel Karl-Uwe Knausgård auch nicht, den ich deutlich mehr schätze, um das klar zu sagen, weil er mir vielleicht näher ist, nicht unbedingt als Mann. Beschreibt eben andere Lebenswelten, zumindest in seinem autobiografischen Zyklus. Aber ist immer ein Fall für sich. Ich komme jetzt aber gerade auf Knausgård zu sprechen, weil hier gibt's eine Sache, da komme ich gar nicht drüber weg. Mich hat dieser Roman, um es klar zu sagen, mich hat er ein wenig gelangweilt. Und es ist auch der dickste Rooney-Roman. Die funktioniert vielleicht besser auf 320 als auf 500 Seiten, weil, Sie haben es eben schon angesprochen, es gibt da jetzt keine ausgefeilte Dramaturgie. Das ist überhaupt nicht ihr Fall. Das macht sie nicht. Das braucht sie auch nicht, denkt sie. Vielleicht ist es auch so. Da gibt es eine Stelle, da geht, ich glaube Peter ist es, geht abends in einen Pub und da läuft ein Champions-League-Spiel, ich glaube Tottenham Hotspur gegen Sporting Lissabon, das verabsäumt die Autorin uns nicht mitzuteilen und sie sagt dann auch, das Spiel ging 1-1 aus. Das ist so ein bisschen Knausgård-mäßig, aber es steht hier so, warum steht das da? Es hat überhaupt kein, es geht hier nicht um Fußball, wir erfahren nicht, was Peter darüber denkt, dass dieses Spiel da gerade läuft. Das Resultat ist auch vollkommen egal. Warum schreibt die das da hin? Warum ist sie, das hat sowas, wollt sie da einen auf Knausgård machen, der uns ja auch immer mitteilt, er raucht hier eine Zigarette und da auch noch eine. Also diese ganzen banalen Nebensächlichkeiten, ich habe das nicht verstanden, es hat mich auch ein bisschen genervt, aber das ist nur eine Feststellung, die ich bei Rooney so krass eben noch nicht gemacht hatte. Mich interessiert von den beiden Brüdern zum Beispiel, Ivan, super. Der Jüngere der beiden, der dann eben mit Margaret anbandelt, um mal auf diese
Liebesbeziehung zu... Ja, wir müssen über Margaret sprechen. Wir müssen unbedingt über Margaret sprechen.
Sehr interessante Figur, dann erzählen Sie mal, Herr Moritz.
Ja, wie ich habe gesagt, es beginnt mit einem Schachturnier irgendwo in der Provinz. Er ist auf triste Weise untergebracht, das kann Sally Rooney auch. Triste Umgebungen schildern, triste Dialoge schildern. Und Ivan, der eine Zahnspange trägt, jetzt nicht der Womanizer ist wie sein Bruder, der auch wieder mit mehreren Frauen zu kämpfen hat, der will zu einer zurück, dann hat eine, die eigentlich ihn viel mehr will als die andere, also auch das ist bei seinem Bruder kompliziert, aber Ivan scheint Glück zu haben, denn dort, wo er dieses Schachturnier in einem Kulturzentrum absolviert, in tristester Atmosphäre, da trifft er die Leiterin dieser Kultureinrichtung, Margaret, sie ist knapp 15 Jahre älter als Ivan, geschieden, ihr Mann Alkoholiker gewesen, da gibt's immer noch große Reibe. Und die beiden kommen nun relativ schnell zusammen. Sie treffen sich, er fährt dann zu ihr, eine ordentliche Strecke, die er immer wieder zurücklegen muss, um sie zu treffen. Und das muss man Sally Rooney lassen, eine ausgesprochen, schön ist das falsche Wort, aber ausgesprochen intensive, berührende Liebesgeschichte, weil Margaret sinnt sofort darüber nach, ja, ich bin viel zu alt, ich bin verheiratet, wir stehen an völlig anderen Lebensschnittpunkten, das hat gar keinen Sinn, wir müssen das beenden. Aber dann lieben sie sich, erst ungeschickt, sie gehen ins Bett miteinander, das funktioniert überraschenderweise, sie bekräftigen sich einander immer, wie gut das war. Also eine ganz eigenwillige Liebesbeziehung und diese Margaret, wie gesagt, die Mitte 30 ist, steht vor ganz anderen Problem, aber trotzdem ist die Beziehung zu Ivan erst einmal stark genug.
Ich habe es eben schon erwähnt, ich finde diesen Ivan-Strang deutlich spannender. Peter ist, der zwischen zwei Frauen steht, der sich mit Medikamenten betäubt und auch so ein bisschen durch ist insgesamt, der natürlich in einem sehr kompetitiven Beruf arbeitet. Das kennt man alles irgendwie schon, diese Oberflächenwelt, dieses seelische Leerlaufen von Karrieremenschen. Ich fand das eben einfach nicht so interessant, wie die Brüder sich einander annähern und dann auch wieder voneinander weichen müssen. Natürlich, Peter, der Größere, sagt zu seinem Bruder, was, du hast eine Frau, die noch älter ist als ich. Er ist ja 10 Jahre älter als er, das lass das mal lieber. Da ist eine große Fremdheit oft zwischen den Brüdern. Das ist natürlich schon, das hält einen auch schon bei der Lektüre, da man möchte wissen, wie gehen die miteinander um, wie geht das weiter. Trotzdem, das sage ich hier jetzt nochmal, ich fand das einfach auf 500 Seiten auch diesmal deutlich zu viel. Mich haben die,
da würde ich Ihnen nicht direkt widersprechen. Ich bin trotzdem einer, der dem Sally Rooney Sound irgendwann erlegen ist. Sie haben es ja am Anfang auch selber beschrieben. Man fällt so in diese Welt hinein, man folgt, man geht mit den Figuren. Mich hat das Tottenham-Spiel gar nicht gestört. Das ist eben einfach ein Teil dieses Erzählflusses. Da kommt Belangloses zusammen. Da werden Buslinien beschrieben, wie er mit dem Bus dann zu Margaret fährt. Das sind Belanglosigkeiten. Die setzen das Leben zusammen.
Bei Knausgård, den ich jetzt nochmal anführe, obwohl er vielleicht gar nicht wirklich die richtige Referenzgröße hier ist, egal. Bei dem fügt sich für mich das irgendwie organischer, als es bei Sally Rooney ist. Und ich kann es nicht anders erklären. Ich werde auch den nächsten Roman von ihr lesen, weil da ist irgendwas. Das ist eine wichtige Autorin ihrer Generation. Ich bin sehr gespannt, wie sie sich noch entwickeln wird. Ob sie einfach weitergeht. Sie sagt ja, sie kann nur über das schreiben, was sie kennt, und sie kennt nur Dublin und sie kennt nur junge Leute oder nicht mehr ganz so.
Aber sie wird älter werden.
So ist das. Und da bin ich gespannt, wie sie sich entwickelt. Wage da noch keine Prognose. Ich bin bei diesem Roman aber trotz allem nur bei 5 Punkten.
Ich bleibe bei 7 Punkten. Das hat sie verdient.
Kommen wir zu Neej Sinho. Das ist eine Autorin, die mir nichts sagte, das musste sie auch nicht. Sie war ein unbeschriebenes Blatt, eine Literaturwissenschaftlerin, glaube ich, Amerikanistin, die in Mexiko lebt und dann mit diesem Roman mit diesem Buch in Frankreich absolut für Furore sorgte. Das liegt klar am Thema, dass es geht um eine Frau, die jahrelang von ihrem Stiefvater sexuell missbraucht wurde als Kind und dann bis in die Pubertät über mehrere Jahre. Ein ganz harter Stoff, muss man klar sagen. Und es ist auch keine Frage, dass das eine autobiografische Geschichte ist.
Genau, es läuft auch nicht als Roman, das muss man vielleicht vorwegschicken. Genau. Es fällt im Buch selber mal das Wort, das sei ein Memoir, das ist so ein Modewort der letzten 10 Jahre, das so benennt Neej Sinho ihr Buch selbst. Also es ist kein Roman, es ist auch bewusst kein Buch, das versucht, stilistisch aufzutrumpfen. Das ist kein Zufall. Die Nobelpreisträgerin Annie Ernaux zitiert, die wiederum noch dieses Buch auch gelobt hat in Frankreich. Da gibt sich eine Hand sozusagen die andere in diesem Buch. Annie Ernaux wird deswegen zitiert, weil ihre Bücher auch so etwas scheinbar Kunstloses haben. Das heißt bei Annie Ernaux das, was sie hier schreibt, bleibt unter dem, was gemeinhin als Literatur gilt. Das ist ein Satz von Annie Ernaux. Den macht Neej Sinho zu ihrem eigenen Satz, weil sie versucht einfach ganz mit verschiedenen Mitteln, auch dokumentarisch, Zeitungsausschnitte spielen eine Rolle, Fotos, Erinnerungen spielen eine Rolle. Es ist kein Roman, es ist kein literarisches Werk, sondern es versucht, dieses grauenvolle Erleben zusammenzufassen. Sie haben es gesagt, 2 Mädchen, 2 Geschwister, die sehr schön benannt worden sind, auch weniger benannt worden sind. Neej, das ist das Schneeweißchen des Märchens, und ihre Schwester Rose. Und sie verlieren eben sehr früh ihre Eltern, die trennen sich. Und die Mutter findet dann diesen Partner, diesen Bergführer, einen hochvitalen Mann von Mitte 20. Und dann passiert das, was unglaublich ist. Die Begründung, es wird ja auch der Gerichtsprozess beschrieben, den Neej Sinho erst mit 21 anstrebt. Also viele Jahre später wird sie erst ihren Stiefvater anzeigen. Der wird vom Gericht immer, das ist die Kernbotschaft, aussagen, ja, das musste soweit kommen. Ich wollte ihr ein richtiger Vater sein. Ich wollte ihr Liebe geben. Sie hat mich zurückgewiesen.
Ich konnte es nur auf diese Art und Weise. Es gibt keinen Anlass, mich ihr zu nähern.
Eine schreckliche Argumentation. Und Neej Sinho schildert, sie hat ihn angeklagt, um sozusagen, der Stiefvater wird später wieder, als er aus dem Gefängnis kommt, auch übrigens wieder heiraten, wieder Kinder haben. Aber sie zeigt ihn an, weil sie will die Kinder von ihm schützen, weil das könnte ja nochmal passieren. Das ist für ihn völlig empörend. Nein, er wollte nur dieses unscheinbare Mädchen Nash, das nichts von einem Nymphchen hat, wie man in diesen Kreisen sagt. Das ist seine Begründung. Also es ist dann auch ein ganz verstörendes Buch, weil natürlich sehr schonungslos auch geschildert wird, was dieser Stiefvater mit dem 6-, 7-, 8-jährigen Mädchen gemacht hat.
Man kann das natürlich teilweise überhaupt gar nicht lesen. Es ist es gibt einfach nur beschreibende Szenen aus der Erinnerung und es gibt oft dann auch das Reflexive. Sie untersucht auch teilweise Stoffe der Weltliteratur. Das spielt da auch mit rein. Aber sie untersucht auch wirklich alle Punkte ganz genau. Sie haben eben schon gesagt, dieser Stiefvater, der dann vor Gericht auch ein bisschen andeutet, dass er selbst missbraucht worden ist. Sie untersucht die Rolle der Mutter. Sie weiß, dass sie der Mutter gegenüber, dass die Mutter auch eine geschlagene, gescheiterte Frau ist. Die rückt ja auch immer in den Mittelpunkt. Hat die denn nichts gemerkt? Und die Mutter sagt an einer Stelle wirkt es für die Erzählerin so, als sei für die Mutter das Allerschlimmste, dass sie belogen worden ist und noch nicht mal, dass das Kind missbraucht wurde.
Immerhin unterstützt die Mutter.
Ja, das macht
als Nash mit 21 diesen Prozess anschaut, ist die Mutter an der Seite von Nash und sagt auch vor Gericht aus, sie trennt sich dann, wie gesagt, er wird verurteilt, das muss man vielleicht auch noch genauer sagen, zu einer Gefängnisstrafe. Er ist ein Vorzeigegefangener, der Stiefvater, deswegen wird er nach 5 Jahren entlassen und ich habe es gerade gesagt, er wird dann eine neue Familie sofort gründen und wieder Kinder zeugen.
Er ist auch nicht im allerschlimmsten Gefängnis und dieses Vorzeigegefangenen-Ding, das klingt dann auch ein bisschen Bitterkeit durch, obwohl dieser Text sehr nüchtern ist. Der ist auf eine Art auch eine Abrechnung, kann gar nicht anders sein, aber irgendwie auch nicht. Da ist zu viel auch intellektuelles Interesse teilweise mit dabei. Aber da sagt nicht, Sinnoh schreibt eben auch, ja, das sind die Missbraucher, die Sextäter sind halt oft im Gefängnis halt ganz vorbildlich und es sind ja keine schweren Jungs sozusagen, keine Mörder und wie auch immer. Also, Mörder sind sie schon, aber auf andere Art und Weise. Hier wird eine Kinderseele ermordet. Wie gesagt, das ist schwer zu lesen und es ist trotzdem auf literarische Art und Weise, würde ich sagen, gelungen, diese schonungslose Annäherung.
Ja, und vor allem durch die Verknüpfung, Sie haben das ja schon gesagt, die verschiedenen Genres, die da verknüpft werden. Es ist eine wissenschaftliche Auseinandersetzung, es wird in der Weltliteratur gefahndet nach vergleichbaren Texten. Es gibt eine sehr schöne Auseinandersetzung mit Wladimir Nabokovs Lolita, ein Roman, den sie sehr schätzt. Interessanterweise, man könnte denken als erster Reflex, dass das ein abgelehnter Roman ist. Nein, das ist eines ihrer Lieblingsbücher, weil Nabokov eben bestimmte Erzähltechniken angewandt hat, um dieses zu schildern, was er in Lolita schildert. Der Titel Trauriger Tiger bezieht sich auf einen Roman, den manche vielleicht noch kennen, der ist auch auf Deutsch erschienen, Tiger, Tiger von Margot Fragoso, der vor einigen Jahren erschienen ist, und ein Gedicht von William Blake, der Tiger. Das wird alles benannt. Das heißt, das ist ein Text, der seine Offenheit zelebriert. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Der sagt, ich bin nach allen Richtungen offen. Es geht auch um die Bewegung der 70er, 80er Jahre. Das kennen wir auch aus Deutschland, wo aus linken, alternativen Kreisen Pädophilie befürwortet wurde. Auch das spielt eine Rolle. Darüber hat man ja in Deutschland vor einigen Jahren auch nochmal im Rückblick heftig diskutiert. Also es ist ein Buch, was auf verschiedenen Ebenen arbeitet. Mir hat das gut gefallen, ist bei diesem Buch eine dumme Kategorie, weil es natürlich ein Buch ist, das man teilweise nur häppchenweise lesen kann. Aber ich bin doch bei 8 Punkten bei Nash
Sinnoh. Ja, Sie sagen schon, es ist auch schwer, das irgendwie zu bewerten. Ich gebe jetzt einfach mal 9 Punkte, um noch einen Punkt mehr für den Mut auch dieser Frau, die ja natürlich genau wusste, wie sie sich es hier exponiert. Ja, das ist jetzt bekannt gewesen in ihrer Familie und im Bekanntenkreis, aber jetzt ist sie halt die Autorin, die über das geschrieben hat, was ihr widerfahren ist. Das ist ein spezielles Buch und es hat Leserinnen und Leser verdient. Es ist ein wichtiges Buch auf eine Art und Weise und trotzdem sehr hart. So, kommen wir zum letzten Titel für heute. Das ist weniger hart, aber hat es auch in sich. Katja Lange-Müller, Unser Ole. Die Autorin sollte man kennen. Sie ist sehr lange, veröffentlicht sehr lange schon Bücher. Wir wissen, dass sie es gibt auch einen Lange-Müller-Sound, würde ich jetzt mal sagen. Ich gehe mal jetzt gleich mit einer These rein, was diesen neuen Roman angeht. das ist jetzt, da können Sie drauf rumdenken, während Sie gleich Ihre ersten Äußerungen tätigen zu diesem Roman. Ich habe das diesen Roman, anders als manche andere, wir haben über diesen Roman schon gesprochen, vor allen Dingen als Komödie gelesen. Das muss man aber nicht. Lieber Herr Moritz, um was geht's denn in unser Ole?
Ja, es ist wie immer verknappt. Es ist eine Mischung aus Groteske und Komik. Katja Langemüller ist auch eine sehr komische Autorin.
Ja, dann gehen Sie ja doch schon in meine Richtung.
Auch eine sehr komische Autorin. Sie hat selber mal verhängnisvollerweise einen Satz getan, der wird jetzt immer gerne zitiert. Ihre Romane seien wie Brühwürfel, sozusagen eben zusammengerafft auf wenige Seiten. Das sind keine 500 Seiten Romane, das sind knappe Bücher. Und es beginnt, wie will ich sagen, fast harmlos. Wir haben zwei Frauen, zwei nicht mehr junge Frauen, Ida, Elvira, die ganz unterschiedliche Viten haben, die eine aus dem Westen, die andere aus dem Osten, auch Katja Lange-Müller kommt ja aus dem Osten. Und die beiden Frauen finden eher durch Zufall zusammen. Diese Ida, Mitte 70, mittlerweile hat eine mickrige Rente, sie wohnt ganz einfach, sie modelt als Seniorenmodel, das ist ja auch ein Trend der letzten Jahre, verdient sich da was dazu. Da lernt sie diese Elvira kennen und die beiden Frauen tun sich zusammen, ach, sagt Elvira, komm doch, ich habe ein Häuschen auf dem Land, wohn doch bei mir, da hast du es besser. Natürlich mit dem Hintergedanken, Elvira hat einen Enkel, der wird um die 18, ein geistig beeinträchtigter, spät pubertierender, der nicht aus dem Haus geht, der sich von Bockwürstchen und Coca-Cola ernährt. Und mit dem wird, je älter Ole wird, Elvira, die Großmutter, eigentlich nicht mehr fertig. Die Mutter ist irgendwo, die spielt dann nachher eine wichtige Rolle abhanden gekommen, die wird dann später auftauchen im Buch. Und so zieht diese komische Dreier-Wohngemeinschaft dort in ein sehr mickriges Häuschen auf dem Land, das muss man sagen. Ida denkt, ach wie schön, ein Häuschen auf dem Lande, herrlich, aber es ist eher mickrig.
Sie hat ja keine andere Wahl, sie war immer ein bisschen das Trophy-Weibchen, die Trophäe für Männer hat sich... Er hat sie aushalten lassen und jetzt verdient.
Genau, und jetzt kommen die Männer nicht mehr, die reichen Männer, die sie immer aber an ihrer Seite sind nicht mehr da.
Sie hat einen sehr nüchternen Blick auf all das. Allein das finde ich schon ziemlich komisch teilweise.
Sie ist schönheitsbesessen, genau. Ihre Silikonbrüste spielen das eine wichtige Rolle gleich zu Beginn.
Und wie die bewertet werden von den anderen Frauen, ja, da muss ich halt einfach, da muss ich schmunzeln, aber.
Your Honor, I'd like to present to the ladies and gentlemen of the jury with Exhibit B, a bag of Sweet Tango apples.
Mmm, boy, these apples are delicious.
And zesty? Mmm, and sweet.
Best I ever tasted.
Your Honor, I object.
Overruled. Court dismissed. We need to recess to the grocery store for some Sweet Tango apples.
You love a great mystery, but not in the produce aisle. Be sure to reach for Sweet Tango, the most delicious tasting apple money can buy. Investigate where you can get yours at sweettango.com.
Und dann kippt der Roman.
Der Roman ist trotzdem, und das weiß ich natürlich auch, ich habe mich eben eher auf die komischen Aspekte erstmal gestürzt. Und man kann diesen Roman auch wirklich als Mutter-Tochter-Roman lesen oder als Mutter-Kind-Roman, als Beziehung von Kindern zu ihren Müttern. Und da ist das unglaublich hart, weil es ist in jederlei, also alle Mutter-Kind-Beziehungen hier sind gestört, extrem. Und dass das bei Elvira und Manuela der Fall ist, Manuela ist, glaube ich, Oles Mutter, das ist vollkommen klar, weil dass Ole mit einem Hirnschaden zur Welt kam, liegt ja auch daran, dass Elvira zu spät dafür gesorgt hat, dass ihre in den Wehen liegende Tochter ins Krankenhaus kommt. Und das wird hier so erst relativ spät erzählt und das ist natürlich ein ernstes Signal.
Denn der Roman hat wieder einen Kipppunkt, das müssen wir ganz klar sagen. Er beginnt so vergleichsweise harmlos mit eingängigen Beschreibungen, auch dessen, wie sich Ida schminkt, auch das findet immer wieder Platz in diesem Roman. Aber dann passiert etwas, was alles durcheinander bringt, im wahrsten Sinn des Wortes. Elvira ist die Treppe hinuntergefallen, wird tot aufgefunden von Ida eines Morgens. Wie ist sie zu Tode gekommen? Ein Unfall? Ist sie ausgerutscht? Oder hat Ole, der mit seiner Großmutter Elvira schwer zu kämpfen hatte, die kaum mit ihm fertig wird, er fühlt sich von ihr beeinträchtigt, hat er in einem cholerischen Anfall seine Großmutter diese Treppe hinuntergestoßen. Die Polizei wird gerufen, Gerichtsmedizin, der Fall in Anführungszeichen soll aufgeklärt werden, das hat was von einem Kriminalroman dann sogar in Spurenelementen und dann muss natürlich die lange aus dem Leben von Elvira und Ole verschwundene Mutter, Manuela, Sie haben den Namen schon genannt, aufgespürt werden. Die ist erschüttert, reißt dann an und jetzt haben wir plötzlich eine andere Dreierwohngemeinschaft mit Ida, Manuela und Ole. Manuela verbringt erst einmal die Abende damit, dass sie literweise Rioja zu sich nimmt und halb betrunken da sitzt.
Sie ist die rechtmäßige Erbin. Ida muss nun fürchten, wieder mittellos auf der Straße zu sein. Deswegen ist Ida halt erstmal so drauf, dass sie hier quasi die Dienerin gibt und Manuela milde stimmen möchte. Manuela hat auch ein bestimmtes Bild von Ida. Ich habe das eben erwähnt, wie Frauen hier einander betrachten. Und ich musste in dem Moment, da fiel mir nur ein Begriff ein, der Boshaftigkeit, da musste ich ein wenig an die große Hamburger Autorin Brigitte Kronauer denken. Das ist hier nicht allzu fern. Das fand ich auch wiederum teilweise sehr komisch. Es gibt dann eben noch, Sie haben es gesagt, diesen Spannungseffekt. Was ist da passiert? Mit Ole passiert am Ende auch noch etwas. Das verraten wir hier nicht. Das ist alles schon erstmal sehr ökonomisch gebaut. Es ist kein dickes Buch. Es ist sehr dicht. Das sind
ein Brühwürfel.
Ja, es sind schmale Kapitel, die ich sehr gerne und gebannt gelesen habe. Interessant ist übrigens noch, Herr Morris, müssen wir noch erwähnen, ne? Das steht ja am Anfang als Vorbemerkung, wird ja zumindest der Eindruck erweckt, oder als sei das alles wirklich geschehen.
Die Autorin hat das mehrfach betont, das sei ein wahrer Fall, eine wahre Geschichte.
Auch in Interviews, ja. Das ist ja auch interessant. Ist eigentlich egal, aber sie fühlt es, ist es ihr trotzdem wichtig, das sogar dem Roman voranzustellen. Kann man auch jetzt drauf rumdenken.
Ich war mit dem Roman etwas am Anfang sehr glücklich, weil ich mag diesen Tonfall von Katja Lange-Müller, dieses Schnoddrige oder wie immer man das nennen will. Und im zweiten Teil, wo es auch ein bisschen manchmal märchenhaft wird, wo Käferzeichner haben alle bisherigen Rezensentinnen und Rezensenten Kafka, Kafka gerufen, weil da Käfer gezeichnet werden. Ich weiß nicht, ob das wirklich notwendig ist, hier Kafka zu bemühen. Der zweite hat mir deutlich weniger gefallen als
deutlich?
Der erste. Weniger gefallen. Das fand ich dann zwar interessant, wie diese Erbgeschichte wieder plötzlich andere Themen aufkreuzen, bis hin zum Finale des Buches. Aber da habe ich den Eindruck gehabt, da ist Katja Lange-Müller ein bisschen etwas aus dem Ruder gelaufen. Da hat sie diesen sehr eng geführten Ton des ersten Teils nicht wirklich durchgehalten. Ja,
interessant, ja.
Deswegen komme ich, mir tut es fast weh, auf nicht mehr als 6 Punkte.
6 Punkte am Ende nur. Also ich finde, muss man sagen, den zweiten Teil, ich finde, der fällt nicht so stark. Aber ich finde, mit Manuela kommt nochmal eine neue Note hinzu. Natürlich weiß man am Ende, die Sache mit Ole, das ist halt, da hat dann Katja Lange-Müller irgendwie die Fantasie auch verlassen. Oder der wirkliche Fall hat sich tatsächlich so zugetragen, das weiß man nicht.
Das gilt aber nicht als Argument.
Ja, ich bin trotz allem bin ich bei Katja Lange-Müllers Unser Ole bei 7 Punkten. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die neue Folge von Next Book Beast, die 100. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und hoffen, dass Sie auch bei den nächsten 1000 Folgen dabei sind. Bis zum nächsten Mal.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.